Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Willkommen zur 3253. Ausgabe. Helgoland, das sind die Lange Anna, die Lummen, gute Luft und frischer Nordseewind. Und das sind auch die Touristen. Viele kommen als Tagesgäste, aber immer mehr bleiben über Nacht. Eine Herausforderung für die Hoteliers und die Gastronomie auf der Insel, die gerne angenommen wird. Neues zur neuen Saison auf Helgoland. Ich bin Kerstin von Stürmer. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Der Winter auf Helgoland ist lang. Zwar wird der Felsen weit draußen in der Nordsee ganzjährig versorgt, täglich fährt die MS Helgoland von Cuxhaven auf die Insel. Trotzdem verirren sich in den Wintermonaten nur wenige Touristen dorthin. Aber im April, da geht's endlich wieder los. Die Bäderschiffe fahren und der Katamaran Halunderjet startet an den Hamburger Landungsbrücken. Für Kapitän Boris Dahlke ist die Premierenfahrt zum Start der neuen Saison auch etwas ganz Besonderes.
Also nervös bin ich nicht mehr. Ich mache das jetzt schon seit 10 Jahren. Das ist jetzt meine 10. Saison, die ich fahre. Von daher hat die Nervosität ein bisschen nachgelassen, aber freuen tun wir uns auf jeden Fall auf die neue Saison und aufregend ist es auch immer wieder zu starten.
Boris Dahlke ist ein alter Hase in dem Geschäft. Mit der Fahrrinne der Elbe ist er bestens vertraut und auch mit dem Wetter.
Ja, also wir haben ja unseren regelmäßigen Update-Service für die Seekarten, die elektronische Seekarte und unsere Handbücher, unsere nautischen Handbücher. Und da sehen wir natürlich schon im Vorfeld, wenn sich irgendwo etwas verändert. Und im Rahmen unserer Routenplanung, die wir immer durchführen, wenn wir wieder nach Hamburg kommen, sehen wir eben auch, was sich verändert hat. Deswegen ist es keine Überraschung, wenn wir am ersten Tag die Elbe befahren, dass sich irgendwo etwas geändert hat. Am aufregendsten für mich ist es immer wieder, die Fahrgäste zu sehen, die neuen Leute. Das ist natürlich sehr aufregend. Dann viele neue Kollegen haben wir bekommen. Das ist auch aufregend für uns. Und wir freuen uns natürlich insbesondere auch wieder nach Helgoland zu fahren, die Helgoländer Kollegen und Freunde wieder zu treffen. Das ist immer sehr schön.
Erster Zwischenstopp in Wedel, zweiter in Cuxhaven, dann raus auf die Nordsee. Vorbei geht's am Hamburger Stadtteil Neuwerk, weit draußen in der Elbmündung, mit fachkundiger Reiseleitung aus dem Lautsprecher.
Der mächtige, viereckige Backsteinturm wurde 1310 nach 10-jähriger Bauzeit als Bollwerk gegen die Seeräuberei in der Elbmündung fertiggestellt. Etwas nördlich liegt die Vogelinsel Schahörn, die vom Verein Jordsand zum Schutze der Seevögel und der Natur betreut wird. Beide gehören zum Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer, der im April 1990 eingerichtet wurde, um die einmalige Naturlandschaft auch kommenden Generationen zu erhalten. Das Gebiet ist 11.700 Hektar groß.
Für Boris Dahlke ist es die 10. Helgoland-Saison und eine ganz spezielle dazu, denn es ist die letzte mit dem Halunderjet. Im Herbst hat der Katamaran nach 15 Jahren ausgedient. Die Förderreederei Seetouristik, die diese Strecke betreibt, hat für 2018 ein neues Schiff für die Helgoland-Route bestellt. Kapitän Dahlke.
Ja, also die Technik ist grundlegend natürlich die gleiche, da es ein Katamaran ist und auch ein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug. Es ist ein direkter Nachfolger unserer Halunderjet und es wird etwas größer, etwas breiter, viel schicker und viel moderner als Halunderjet. Ja, es bleibt spannend auch mit dem neuen Schiff.
3,5 Stunden dauert die Fahrt von Hamburg nach Helgoland. Ein Stückchen Erholung schon auf See. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Einst waren es vor allem die Tagesgäste, die zum zollfreien Einkaufen nach Helgoland kamen. Vor allem in den 70er Jahren boomte das Geschäft mit Zigaretten und Schnaps. Als Fuselfelsen verschrien, hatte die Insel touristisch nicht den besten Ruf. Doch davon ist man längst weg. Martin Linne, einst Kurdirektor auf Helgoland und heute Tourismusforscher, weiß um den Wandel.
Helgoland ist wieder als Urlaubsinsel gerüstet. Helgoland hat sich von dem Tagesausflugscharakter verabschiedet. Es wird viel mehr für die Urlaubsgäste getan. Natürlich wird auch der Tagesausflug neu definiert mit neuen Angeboten. Aber im Vordergrund steht jetzt erstmal der Urlaub und der längere Aufenthalt auf Helgoland.
Doch Übernachtungsgäste brauchen Hotels. Davon gibt es nicht genug und die, die da waren, genügten meist nicht den Ansprüchen der Urlauber, gerade auch in der Vor- und Nachsaison. Martin Linne.
Im Moment sind tatsächlich zu wenig Kapazitäten im Bereich der Hotellerie da. Es gibt hier dann ein neues Projekt am Schwimmbad, ein 4-Sterne, 4-Sterne-Plus-Hotel mit um 200 Betten, wird geplant. Das braucht noch 2-3 Jahre, bis es in den Betrieb geht. Dann braucht die Insel aber immer noch um die 400 Hotelbetten, um marktfähig zu sein. Dafür gibt es auch schon Ideen und Überlegungen, die auch in den nächsten Jahren dann realisiert werden.
Neue Hotels, ein neues Konzept für die vorhandenen und die politische Großwetterlage, die immer mehr deutsche Urlaub im eigenen Lande machen lässt, auch auf Helgoland.
Helgoland kriegt natürlich auch davon was ab, aber Helgoland entwickelt sich auch aus sich heraus ganz gut. Die Nachfrage in den letzten Jahren steigt stetig an, gerade auch im Bereich der Übernachtung, deutlich stärker als im Tagesgastbereich. Aber natürlich ist die politische Lage eben so, dass es dem Deutschlandtourismus und dann auch Helgoland und den Küsten in die Karten spielt.
Helgoland im Frühjahr 2017. Ein neuer Slogan soll der Insel touristisch auf die Sprünge helfen, soll vor allem an die gute Nordseeluft denken lassen. Beauftragt wurde der renommierte Hamburger Industriedesigner Peter Schmidt. Herausgekommen ist ein neuer Slogan, über den alle sprechen, aber weniger wegen seiner Originalität, sondern eher wegen der fehlenden Zeichensetzung, die sofort ins Auge fällt. Keine lange Anna mehr, sondern nur die Flagge Helgolands mit dem Schriftzug Helgoland, die Insel, die atmet. Das allerdings ohne Komma in der Mitte und Punkt oder Ausrufezeichen am Ende. Design halt, aber gesprächswertig allemal. Zu erzählen ist auch jede Menge in 6 der Hotels auf der Insel. Ein neues Konzept soll Geschichten erzählen. Storytells heißen die Häuser, die unterschiedlich gestaltet Helgoländer Geschichte lebendig machen sollen. Auf dem Weg aufs Oberland erzählt Hotelier Detle Frickmers ein Stück dieser bewegten Nachkriegsgeschichte.
Ja, wir sind jetzt ja eben den Invasorenpfad hochgegangen. Der heißt nach den beiden Studenten Leudesdorf und von Hatzfeld, die ja im Dezember 1950 diese Insel, die zu der Zeit noch englisch besetzt war, zivil durch zivilen Ungehorsam erobern, entstrichen wollten. Die sind diesen Weg hochgegangen durch die zerstörte Südspitze, sind dann bis zum Leuchtturm da hinten, wo sie sich provisorisch eingerichtet haben. Und im Zuge der Recherche habe ich in Hamburg Jochen Blume besucht. Er war damals Fotograf für die dpa und wurde losgeschickt im Dezember 1952 mit dem Auftrag, bring uns eine Heldengeschichte. Und dann kriegte er 300 Mark in die Hand gedrückt und dann sollte er los. Und dann hat er auf dem Weg nach Cuxhaven gedacht, okay, Heldengeschichte, was mache ich? Und dann hat er 2 Flaggen gekauft, ist dann mit dem Kutter hier übergesetzt, hat die beiden Studenten getroffen, hat sie oben hingestellt mit einem Stück alte Gasleitung, die beiden Flaggen dran gebunden. Und das lief dann um die Welt wie blöde. Und er sagt eben auch, ich habe die beiden gemacht. Die beiden waren dann bei uns zu Hause in Cuxhaven. Wir hatten zu dem Zeitpunkt die Schiffsausrüstung in Cuxhaven und wurden von meinen Großeltern versteckt. Das Schlafzimmer war durch einen Vorhang abgetrennt und sie standen hinterm Vorhang, als dann die Kripo im großelterlichen Wohnzimmer stand. Die wussten ganz klar, wo die beiden sind, aber haben ja auch nicht hinterm Vorhang geguckt und haben gesagt, ja, wenn ihr die dann seht, dann müsst ihr uns informieren. Die werden ja gesucht im englischen Auftrag, wir müssen die sofort verhaften. Naja, und dann sind die von uns neu ausgerüstet worden und wieder nach Helgoland. Und dann waren sehr viel mehr Journalisten da. Und dann lief die Story ja auch nochmal. Das war für mich eine ganz spannende Geschichte jetzt im Zuge der Recherche für die Storytells, das so nochmal aus einer ganz anderen, aber Originalquelle auch so zu hören. Lässt mich manches so bei uns in der Familie auch nochmal ein bisschen anders bewerten.
Das Hamburger Hafenkonzert ist hier, Sie hören NDR 90,3. Wir sind heute auf Helgoland. Fotografie, Retro, Literatur, jedes Storytell erzählt Helgoländer Geschichte. Von Besuchern, von Menschen der Insel oder von Gästen auf Zeit, die Helgoland zum kreativen Arbeiten für sich entdeckt haben. Hotelier Detle Frickmers stellt eines der Häuser vor.
Jetzt sind wir hier im Hotel auf den Hummerklippen. Name ist, glaube ich, verständlich, leitet sich ab von dem Buch meines Onkels, von James Crews, Der Leuchtturm auf den Hummerklippen. Und wir haben hier die Zimmer nach Autoren benannt, die auf Helgoland waren, angefangen mit Johann Georg Lichtenberg, der geschrieben hat in einem längeren Absatz, wie er mit dem Boot nach Helgoland gefahren ist und am Horizont dann die rote Klippe gewachsen ist. Und dann schrieb er, wer eines solchen Anblickes gewahr wird, der datiert ein neues Leben. Sicher, er war Romantiker, er fand das ganz schön, aber ich glaube, er war auch ziemlich seekrank dabei, sonst schreibt man das nicht unbedingt. Aber er ist so der erste bedeutende Literat.
Schriftsteller auf Helgoland, das war schon immer ein Thema. Auch Heinrich Heine hat die Insel besucht und lieben gelernt.
Heinrich Heine war ganz oft hier, hatte auch Familienbezug. Sein Vater, der Hamburger Bankier Heine, der hat sein Geld mit Helgoland verdient, weil er sehr viel Geschäfte mit England gemacht hat. Und während der Kontinentalsperre lief ja der gesamte Handel Englands mit Europa im Norden über Helgoland, im Süden über Gibraltar, Malta. Im Norden über Helgoland. Und hier wurden Unsummen verdient. Und der Onkel Heine, der den Heinrich zeitlebens finanziert hat, der hat sein Geld hier mit Helgoland verdient. Heine war dann ganz oft hier. Nach Heine waren es dann Exilleute, das junge Deutschland in der Literatur. Der Name ist geprägt von Ludolf Wienberg. Ludolf Wienberg war hier auf Helgoland. Friedrich Oetker, Hoffmann von Fallersleben, der hier das Deutschlandlied schrieb. Das war ja alles die englische Zeit. Später waren dann immer wieder berühmte Literaten da. Kafka nach seinem Abitur auf seiner Europareise gehörte für ihn Helgoland selbstverständlich mit dazu. Strindberg hat hier auf Helgoland geheiratet. Aber auch zwei ziemlich berühmte Frauen, Fanny Lewald und Betty Paoli, die, glaube ich, Vorkämpfer der Emanzipationsbewegung waren regelmäßig hier auf Helgoland, haben hier geschrieben. Die Namen findet man auch hier im Haus wieder.
Doch auch heute wissen Schriftsteller um die Ruhe und die Arbeitsbedingungen auf Helgoland.
Jetzt in jüngerer Zeit lebt es eben dieses Haus. Letztes Jahr, als wir es eröffnet haben, wurde getauft von Isabel Bogdan. Und sie ist ab und an hier tatsächlich auch zum Schreiben. Maximilian Buddenboom, Zoe Beck war hier. Tim Erzberg hat große Teile seines Buches hier mit vorgestellt auf Helgoland. Es ist in der kurzen Zeit, in der wir hier das Thema Literatur machen, schon etwas gewachsen, was uns erwarten lässt, dass die Geschichte eine Eigendynamik auch weiterentwickelt und die Literatur auf Helgoland auch wieder richtig heimisch wird.
Unterwegs heute mit dem Hamburger Hafenkonzert auf Deutschlands einziger Hochseeinsel auf Helgoland. Ich bin Kerstin von Stürmer. Die lange Anna, der Lummenfelsen, Natur satt rundherum Nordsee und wenn die Tagesgäste wieder Richtung Festland unterwegs sind, hat man Helgoland fast für sich allein. Erwischt man dann noch einen der wunderbaren Sonnenuntergänge, ist der Tag perfekt. Auch für Fotografen, die seit vielen Jahren hierher kommen, um die raue Schönheit auf Film zu bannen. Dokumentiert in einem der Themenhotels der Storytells, Detlef Rickmers.
Die Fotografen, die nach Helgoland kommen, und das sind ja sehr viel Naturfotografen, die einfach die Grundleistung eines Hotels haben möchten, die aber morgens schon ganz früh draußen sind, denen ist wichtig die gute Lage. Und die hat man hier natürlich, die oberen 5 Zimmer haben alle diese tolle Dachterrasse. Und da kann man zur Not auch mal eben mitten in der Nacht raus und das Mondbild schießen. Und auch hier finden wir einiges wieder, was wir aus dem Hummerklippenhotel kennen. Die Bilder, die Zimmer hier sind nach Fotografen benannt. Wir haben eine Mischung aus Inselfotografen, wovon der berühmteste Franz Schensky ist, ein illegitimer Sohn des früheren englischen Gouverneurs Maxe, der mit zu den Gründern des Deutschen Fotografischen Verbandes, glaube ich, gehört und der auf Weltausstellungen der Fotografie viele Goldmedaillen bekommen hat. Im Zweiten Weltkrieg ist vieles kaputt gegangen und vor etlichen Jahren sind dann zwei Koffer mit Glasnegativen unter einem Bett im Keller hier auf Helgoland wieder gefunden worden und mühsam restauriert. Und Franschensky ist dabei, mehr und mehr wirklich auch berühmt zu werden. Einige Bücher über ihn sind geschrieben, verfilmt ist auch schon zweimal seine Geschichte. Dann haben wir eben Jochen Blume als Fotograf hier mit.
Der durchschnittliche Helgoland-Urlauber hat im vergangenen Jahr fast 4 Tage in einem der 3000 Gästebetten auf der Insel übernachtet. Niemals zuvor hat es so viele Urlaubsgäste auf Helgoland gegeben wie 2016. Aber die Insel braucht noch mehr. Sie braucht mindestens 500 neue Hotelbetten. Ein Neubau ist geplant. Am Schwimmbad soll ein 200-Bettenhaus der 4- oder 5-Sterne-Kategorie entstehen. Bis dahin gilt, was da ist, muss so attraktiv gestaltet sein, dass die Urlauber gerne bleiben. Themenhotels, die Geschichte erzählen, das ist der Trend. Davon ist Till Utterhaag überzeugt. Der Inhaber einer Kommunikationsagentur in Hamburg hat familiäre Wurzeln auf Helgoland. Das Familienhotel musste aufgemöbelt werden. Der Geist der nordischen Einfachheit zog ein und mit ihm die Idee der Themenhotels.
Das war in den 80er Jahren, als ich also Teenager war, war ich also begeistert und sagte, oh, jetzt müssen wir mal ein richtiges Hotel hier draußen machen. Gesagt, hier müssen wir vernünftige Lampen, tolle Betten, hier müssen mal Bilder rein und alles mal so, wie man das ja kennt aus dem Urlaub oder vom Festland. Aber da wurde sich strikt gegen geweigert, sondern es blieb so, wie es ist. Und 2006 haben wir die erste Sanierung gemacht, da haben wir die Bäder auf Vordermann gebracht, komplett neu gemacht und dort haben wir eigentlich zusammen mit dem Architektenteam entwickelt, dass diese Geschichte dieses Hauses so erhalten bleiben soll und so haben wir die Bäder auch konzipiert, dass es zwar modern ist und sehr attraktiv, aber der Wert dieser 60er Jahre und die Insel eben aufnimmt und weiter umsetzt und nicht in irgendwelche Blümchenfliesen und sonstiges abdriftet. Und dieser Gedanke war so geboren, aber er wurde nicht weiter umgesetzt, solange nicht eine neue Triebfeder hier war. Ich habe dann im 2011 im Grunde genommen als Vertreter der Familie so ein bisschen die Leitung mit übernommen, mit einer Hotelleiterin zusammen. Und als die sich nun ankündigte, dass sie 2016 die letzte Saison macht, kam eben auch diese wunderbare Symbiose mit Detlef Regners zustande. So sind wir eben in dieser Storytell-Symbiose sind wir eben in der Lage, gemeinsam uns zu stärken. Wir sind bereit, dieses Thema weiterzuentwickeln, aber wir brauchen natürlich auch Leute vor Ort, die das mit umsetzen. Die auch eine Vision eines Themenhotels umsetzen können.
Der Kommunikationsfachmann und Hotelier Till Utterhaag. Helgoland 2017. Genau 70 Jahre ist es her, dass die Briten die Insel für immer unbewohnbar machen wollten. Mehr dazu gleich hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. In diesen Tagen im April beginnt die Saison auf der Nordseeinsel Helgoland. Der April ist aber für die Helgoländer auch ein Monat zum Innehalten, zum Gedenken. Am 18. April 1945, kurz vor Kriegsende, hatten 1000 alliierte Bomber Helgoland angegriffen und unbewohnbar gebombt. Und am 18. April 1947, also genau vor 70 Jahren, wollten die Briten die Nordseeinsel auf Dauer wehruntüchtig machen. Man kann auch sagen, zerstören. 6.700 Tonnen Sprengstoff detonierten auf der unbewohnten Insel. Heute sind die Helgoländer längst zurück und gedenken dieser Tage ihrer Geschichte. Spuren davon sind heute noch zu besichtigen in der Helgoländer Unterwelt. Unterwegs mit dem Gästeführer ist Jan Wolf.
Fliegeralarm. Vielen der knapp 30 Besucher läuft es kalt den Rücken runter. Gästeführer Uwe Siemens steht an der Kurbel der Handsirene, die die Bewohner Helgolands im Zweiten Weltkrieg in den Zivilschutzbunker rief.
Ja, wir befinden uns hier im Eingang Schulbunker. Ganz klar, vorm Krieg stand hier über uns die Helgoländer Schule. Wir konnten die Kinder von der Schule über den Keller direkt hier in diesen Bunker rein.
98 Treppenstufen führen hinab in den Fuchsbau, einen Bunkerstollen 18 Meter tief im Helgoländer Felsen. Ursprünglich hatte dieser Gang eine Länge von 166 Metern, ungefähr die Hälfte davon ist heute noch begehbar. Überhaupt ist dieser Stollen nur ein kleiner Teil eines einst gewaltigen Gängesystems im Inneren Helgolands.
Die gesamte Insel ist mal gerade 1 Quadratkilometer groß und hatte damals beinahe 13 Kilometer Tunnelanlagen. Der gesamte Felsen war praktisch ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse.
Im August 1890 wird Helgoland deutsch. Kaiser Wilhelm II. Beginnt prompt, aus der Insel einen Militärstützpunkt zu machen. Von hier aus soll der spätere Kaiser-Wilhelm-Kanal geschützt werden, erklärt Uwe Siemens den Besuchern seiner Bunkertour.
Es werden die ersten Molen um die Insel rumgebaut, die ersten Katakomben werden im Felsen eingeschlagen. Man möchte natürlich auch die ersten Kanonen auf dem Oberland aufstellen. Um dieses überhaupt zu können, wird ein schräger Tunnel vom Unter- ins Oberland geschlagen. Und von dem Tag aus an kann man zum ersten Mal überhaupt schweres Gerät ins Oberland befördern.
Während des Ersten Weltkrieges bleibt Helgoland weitgehend von Zerstörungen verschont. Nach dem verlorenen Krieg sollen alle militärischen Gebäude beseitigt werden. Doch das geschieht nur halbherzig.
Es werden zwar alle Kanonen abgebaut, die Tunnel und Katakomben aber bleiben bestehen. Man setzt dort nur Plomben vor und dabei belässt man es dann.
Nach ihrer Machtübernahme führen die Nationalsozialisten den Ausbau der Festung Helgoland fort. Es werden zahlreiche weitere Stollen, Räume und Gänge in den Fels geschlagen. Ein Lazarett, eine Bäckerei, Küchen, Waschräume und Toiletten werden eingerichtet. Ein großer Teil des geschaffenen Raumes dient der Lagerung von Torpedos und Sprengköpfen. Am 23. August 1938 besucht Adolf Hitler die Insel und kündigt an, Helgoland zum größten eisfreien deutschen Kriegshafen auszubauen. Uwe Siemens zeigt auf eine Schautafel an der Wand des Bunkerstollens.
So wie auf dieser Zeichnung, so wollten die Nazis Helgoland dann einmal verändern. Kleiner Teil ist ja nur gebaut worden. Gott sei Dank ist das Projekt Hummerschere nie vollendet worden. Die Japaner haben die amerikanische Flotte ja in einem Handstreich versenkt. Das hätte man hier mit der deutschen genauso machen können. Da hätten wir jetzt noch mehr Schrott um uns rumliegen, wie wir ja sowieso schon haben.
Mehr als 10.000 Menschen leben während des Zweiten Weltkrieges auf Helgoland. Darunter 2.500 Einheimische, 1.500 Soldaten und zwischen 6.000 und 7.000 Zwangsarbeiter, die auch den Stollen bauten, in dem wir uns gerade bewegen.
Dieser Zivilschutzbunker, der ist ausgelegt für 4.000 Menschen, was nichts anderes heißt. Bei Angriffen, Zwangsarbeiter müssen oben bleiben. Und so ist es dann auch gekommen.
Die tragische Geschichte Helgolands und seiner Bewohner wird hier unten wieder lebendig. Am 18. und 19. April 1945, drei Wochen vor Ende des Zweiten Weltkrieges, fliegen 1.000 alliierte Kampfflugzeuge einen Angriff und lassen 7.000 Bomben fallen. 128 Menschen sterben. Nach dem Krieg wird Helgoland der Royal Navy unterstellt. Mit dem Big Bang 1947 wollen die Briten das Schicksal Helgolands besiegeln. Offizielles Ziel: die Entmilitarisierung. Lange hält sich jedoch das Gerücht, man habe Helgoland ganz zerstören wollen. Die bisher größte nicht-nukleare Explosion der Geschichte zerstört die militärischen Anlagen, aber auch einen großen Teil der Insel. Eindrucksvoll beschrieben von NDR-Reporterlegende Hermann Rockmann, dessen Stimme auch bei der Führung durch den Helgoländer Schulbunker erklingt.
Ein mächtiger Druck. Die 6.000 bis 7.000 Tonnen Sprengstoff dort drüben auf der Insel sind in die Luft gegangen. Wir wissen, dass viel zerstört ist. Und wir hoffen nur dabei, dass ein Teil der Insel erhalten geblieben ist, dass sie für die Helgoländer später wieder bewohnbar ist.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert, unterwegs heute auf Deutschlands einziger Hochseeinsel auf Helgoland. Der Hummer ist das heimliche Wappentier Helgolands. Besonders zwischen 1931 und 1937 wurde der echt Helgoländer Hummer zur Marke. Damals wurden sage und schreibe 87.000 Exemplare pro Jahr aus dem Meer geholt. Der starke Einbruch kam in den 50er und 60er Jahren. Damals gab es kaum noch Hummer vor Helgoland. Doch es geht scheinbar aufwärts mit dem Krustentier. Olaf Göhmann ist der Hummerkönig der Insel. Wie geht's dem Hummer heute?
Das ist sehr schlecht zu beantworten, weil ich ja nicht in sein Revier rein kann. Aber es soll ihm etwas besser gehen. Aber man kann nicht sagen, dass er schon gerettet ist.
Vorsichtiger Optimismus ist also angesagt, was den Hummer angeht. Was braucht das Tier? Was sind denn die optimalen Lebensbedingungen?
Also mit Sicherheit gutes Wasser, dann braucht er Schutz. Und das sind hier die Felsküste, also ist hier das Felswatt. Aber es würden auch Schutzsachen sein, wenn kaputte Molen da sind, da wird er sich auch aufhalten. Aber er wird nicht überleben können, wenn er auf freien Sandbänken oder so leben müsste. Leben ja, aber da er an Häutung gebunden ist, hat er eine sehr gefährliche Zeit, wo er von jedem gefressen werden kann. Und darum braucht er also diesen Schutz dringend.
Gümmern weiß, wovon er spricht. Der Helgoländer war viele Jahre lang Leiter des Aquariums auf der Insel. Er kennt seinen Hummer genau und weiß, wie man ihn aus der Nordsee holt.
Ja, wenn ich das so zurückverfolge die ganze Zeit, dann muss ich sagen, also er wird aus durch Reusenfischerei. Wenn Sie hier am Hafen noch sehen, dann, das heißt Hummerkorb. Oder hier bei mir vor dem Eingang steht auch einer, das ist ein sehr alter. Der hat schon fast 100 Jahre auf dem Puckel. Aber die Fischerei geht immer über Reusenfischerei, also über solche Hummerkörbe.
Und wie holt man die raus?
Also erstmal muss er den Korb runtersetzen, der muss ja im Meer versenkt werden. Und der ist an einer Korkleine, hat oben eine kleine Boje, damit man ihn auch wiederfindet und da muss man ziehen. Früher war das natürlich Handarbeit und jetzt hat man kleine Maschinen, das ist ein bisschen leichter, aber es ist schon Puckelarbeit, den wieder hochzuziehen. Und wenn man Glück hat, ist da einer drin und dieser Hummerkorb wird mit einem Köder bestückt, um den überhaupt anzulocken.
Hummerkörbe unter Wasser, sie müssen mit Ködern versehen werden. Worauf hat denn der Hummer besonderen Appetit?
Am besten alter Fisch. Am besten, und darum ist es wohl auch unter Wasser. Er kann da riechen, wir nicht. Wir würden den Fisch wahrscheinlich nicht mehr bei uns zu Hause im Kühlschrank haben.
Einmal an Land ist das Tier nicht nur biologisches Anschauungsobjekt aus der Nordsee, sondern auch für Olaf Gömann eine Delikatesse auf dem Teller. Trotz der, na sagen wir mal, etwas martialischen Zubereitung.
Was schlimm ist, und darum ist, wenn ich kochen muss, meine Familie nie dabei, weil sie das nicht abkönnen, weil er muss ja lebendig in das kochende, spulende Wasser gesteckt werden. Ich finde das auch nicht so ganz toll, aber wenn ich denn Lust drauf habe auf Hummer, übernehme ich das dann. Na, gerne nicht so, aber ich mache es dann.
Hummerkönig Olaf Gömann, der Mann, der alles über den echt Helgoländer Hummer weiß. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Mehr Übernachtungsgäste auf Helgoland, mehr Touristen, die länger als nur einen Tag bleiben. Seit 2015 gibt es tatsächlich mehr Übernachtungen als Tagesbesucher. Damit änderten sich auch die Anforderungen an Einzelhandel und Gastronomie. Aber manches geht nicht so schnell, wie die Urlauber kommen, zum Beispiel die Gastronomie. Versuche vor 11 einen Kaffee auf Helgoland zu trinken, die scheitern. Beziehungsweise das klappt nur beim Frühstück im Hotel. Unterwegs in einem Café mit Aussicht, Fehlanzeige. Die meisten öffnen frühestens 11, manche erst 13 Uhr. Immer noch eingerichtet auf die Tagesgäste, die gegen Mittag mit den Schiffen ankommen. Ärgerlich. Aber man muss haushalten mit dem Personal, weiß Martin Linne.
Wir haben hier gerade in der Gastronomie eben noch alte Strukturen, viele kleine Familienbetriebe, die von Ehepaaren und ein, zwei Mitarbeitern geführt werden. Personal, gutes Personal zu bekommen, ist schwierig. Und auf Helgoland ist es noch mal extrem schwieriger. Und darunter leiden viele Betriebe, dass sie eben aufgrund von Personalmangel nicht die notwendigen Öffnungszeiten bieten können. Die Wirtschaft bedauert das. Und deswegen haben wir jetzt zum Saisonstart ein Gastronomiekonzept aufgelegt, welches jetzt auch von der Politik abgesegnet wurde.
Der Tourismusforscher weiß, wovon er spricht. Jahrelang war Linne Kurdirektor auf Helgoland und ist heute im 2014 gegründeten Business Improvement District Helgoland tätig. Das neue Konzept für die Gastronomie. Praktisch heißt das?
Dieses Konzept ist sehr umfangreich. Es beginnt erstmal mit einer Selbstverpflichtung der Unternehmer, dass sie zeitgemäß, adäquat und gut arbeiten, das Personal vernünftig entlohnen. Ein Problem in der Gastronomie. Es endet damit, dass wir auch im Bereich Aus- und Weiterbildung aktiv werden wollen. Mit der Gemeinde zusammen und Bildungsträgern wollen wir versuchen, eine Art Hochseeakademie, eine Aus- und Weiterbildungsstätte für Köche, für Gastronomen zu schaffen, um auch das eigene Personal quasi hier heranzuzüchten. Und natürlich werden auch neue und bessere und vor allen Dingen auch zeitgemäße Angebote geschaffen werden.
Doch Politik kann viel beschließen, die einheimischen Familienbetriebe, sie müssen mitziehen, sie müssen wollen.
Natürlich muss man sie zum Jagen tragen und letzten Endes wird es der Markt regeln und der Wettbewerb wird es entscheiden. Und wer dann merkt, dass er sich nur weiterentwickeln kann, wenn er sich denn auch entsprechend an die Marktverhältnisse anpasst, der kann eben auch reagieren. Es entsteht vernünftiger Wohnraum für Personal. Wir von der Wirtschaft wollen 30 Wohnungen für Personal hier künftig schaffen. Wir wollen eben aus- und weiterbilden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Helgoland künftig mit den neuen Angeboten, Beach Club, Sundowner Café an der Langen Anna und so weiter, zu einem interessanten Arbeitgeber wird, sodass es sich auch lohnt, ein oder zwei Jahre mal auf Helgoland gearbeitet zu haben.
Die Chancen stehen also gut, dass ich demnächst auch vor 11 Uhr vormittags auf Helgoland ein Café finde, was geöffnet hat. Oder, Martin Linne?
Vor 11 und nach 11, das ist ja auch ein Thema. Denn wie in vielen Orten gibt es auch hier die Regelung, dass nach 22 Uhr draußen eigentlich nichts mehr stattfinden darf. Das ist jetzt ein wenig erweitert worden bis 23 Uhr. Aber wir haben eben ganz gezielt Bereiche auch gesucht, wo Abendgastronomie und Außengastronomie dann möglich sein wird.
Das war das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3253 zur Sendung am kommenden Sonntag. Jan Wolf.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai 1842 bricht in einem Speicher in der Hamburger Deichstraße 44 ein Feuer aus. Die Flammen springen auf die benachbarten Speicher und Häuser über. 4 Tage wütet das Feuer und frisst sich durch die gesamte Hamburger Altstadt. Die damalige Feuerwehr, die Wittkittel, sind mit ihren Handspritzen und Ledereimern völlig überfordert.
Die Stroden werden eng, das wäre Kopfstein bloß, und dann sind ja die Spritten, Isen beschlagen, alles. Und dann die Leute, die müssen erstmal die Sprit zum Führer hintrecken und dann erstmal sehen, wo kriegst du wo daher.
Der im letzten Jahr verstorbene Buchautor und ehemalige Feuerwehrmann Harry Braun. 175 Jahre ist es her, dass der große Brand von Hamburg mehr als ein Viertel des damaligen Stadtgebietes verwüstete. 51 Menschen kamen dabei ums Leben, etwa 20.000 Hamburger wurden obdachlos. Der große Brand von 1842. Unser Thema im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Dietrich Lehmann und Petra Vollquarzen.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Ihnen eine gute Woche. Ich sage tschüss. Ich bin Kerstin von Stürmer. Machen Sie's gut.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.